Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Warum gibt es die Welt?
Papa, ich hab dich lieb.
Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
Beste Vaterfreunden. Der langweilige Podcast übers Vatersein.
Ja!
Ich hasse Papa.
Weißt du, dass Mama auch manchmal weint wegen dir?
Halt die Fresse, halt die Schlappe.
Setz dich bitte hin.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hallo. Hattest du eigentlich jemals Angst vor deinem Vater so richtig, dass du dachtest so, okay, könnte eskalieren?
Nee, nie.
Wirklich nie?
Nee, es gab mal so einen Punkt, wo er meinen Bruder und mich irgendwie nicht mehr in den Griff bekommen hat, oder meine Eltern haben uns nicht mehr so richtig im Griff gehabt. Wir waren einfach zwei richtige Rotzlöffel und haben uns vor allem gegenseitig immer geärgert und wir haben uns oft auch geprügelt, so bis aufs Blut. Und das hat meine Eltern irgendwann so genervt, dass mein Vater dann immer wieder mal dazwischen gegangen ist. Und dazwischen gegangen heißt auch, dass er mit Kraft dazwischen gegangen ist und auch mal auf uns so, ich werde es nicht sagen, eingeprügelt, aber so rechts und links. Und ich weiß noch, dass mein Bruder und ich uns jedes Mal totgelacht haben, wenn es passiert ist, weil wir waren einfach schon zwei starke Buben. Ich glaube, wir waren so 13, 14. Und es war alles, ja, sorry, ich muss es so nennen, weil ich erinnere mich konkret an eine Situation, wo ich mich mit meinem Bruder in seinem Zimmer geprügelt habe. Alles im Spaß. Und dann höre ich nur meinen Vater von unten, es reicht jetzt. Und dann stampft er die Treppe hoch und wir beide sind lachend ins Bett gesprungen, haben uns zugedeckt mit der Decke. Und er kam dann irgendwie rein und hat dann versucht, diese Decke wegzureißen, hat es nicht geschafft, weil er nicht genügend Kraft hatte. Das war einfach irgendwie alles nur lustig. Und dann hat er da so draufgeschlagen und auch da haben wir dann so scherzhaft so, aua, aua, gesagt und haben uns einfach nur kaputt gelacht. Also wenn ich so zurückdenke, nee, es gab keine Situation. Er war einfach davor immer ein sehr liebevoller Vater. Und in der Zeit, wo es mal mit ihm durchgegangen ist, was auch kein richtiges Durchgehen war, es war trotzdem alles immer noch sehr mellow, war es eigentlich nur lustig. Deswegen Angst hatte ich nie vor meinem Vater. Hattest du etwa Angst vor deinem Vater?
Ich habe mich an ganz viele Sachen nicht mehr erinnern können. Aber neulich war ich bei meiner Mutter und sie hat mir von einer Sache erzählt mit meinem Vater. Und dann dachte ich mir, ja doch, irgendwie, diese Art zieht sich wie so ein roter Faden oder zog sich wie ein roter Faden durch sein Leben und da bin ich auch öfter mal in Konflikt mit ihm geraten, beziehungsweise habe eine ganze Weile die Schnauze gehalten, weil ich es nicht abbekommen wollte. Und zwar, meine Mutter war schwanger mit meiner Schwester und da war sie so 21 und die waren dann an der Ostsee und da hatte sie richtig Hunger bekommen auf Rollmops. Wenn man schwanger ist, bekommt man ja irgendwie auf verschiedenste Dinge Hunger und dann hat man das Gefühl, man muss das unbedingt essen. Wer weiß, warum das so ist. Vielleicht ist da was irgendwie drin, was der Körper dann braucht.
Ja.
Auf jeden Fall haben die einen Rollmops gekauft und mein Vater war da so der übelste Sparfuchs früher, der in den Freizeitpark Stullen mitgebracht hat, die man alle essen musste, bevor es auch nur die Chance gab, irgendwie was anderes zu bekommen. Aber natürlich hat man diese...
Ich sag dir, heute würdest du gerne Stullen mit in den Freizeitpark nehmen. Wir waren jetzt gerade erst in unserem Sommerurlaub im Hansapark und haben dann dort irgendeine Wurst gegessen und es war so widerlich. Ich habe mich so geärgert darüber. Pommes haben wir gegessen und so eine Wurst. Stullen, die mein geiziger Vater mir geschmiert hätte, hätte ich gerne genommen, weil das war wirklich kein Vergleich.
Nee, aber die Stullen, die mein Vater gemacht hat, waren richtig eklig, weil er hat immer so richtig fette Stullen geschnitten und dann hat er sehr wenig Belag noch drauf gemacht. Belag wollte ich immer ein bisschen sparen. Und du musstest ungefähr so 3 Liter trinken, bis du eine Bämme runtergekriegt hast.
Oh nee, ich kann mich so richtig vorstellen, wie schade, echt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass dein Vater so geizig ist.
Doch, doch, der war so der geizigste Mensch der Welt. Der hat wirklich die trockensten Klappstullen der Welt gemacht. Und... Ja. Die wurden natürlich, keiner hatte Bock, sie zu essen, aber die wurden dann nicht weggeschmissen, sondern man musste erst die alten essen, bevor man an die frischen rangekommen ist. Das heißt, es gab den Tag, wo man sich überwinden musste und diese alten Klappstullen essen musste, bevor man an die neuen rangekommen ist.
Hat er die auch? Das hat mein Vater auch gerne gemacht. Diese alten Klappstullen, wenn die bei dem Ausflug nicht gegessen wurden, dann gab es ja natürlich abends zum Abendbrot.
Ja, natürlich.
Das war immer so. Deswegen habe ich immer diese scheiß Stullen aufgegessen, weil ich wusste, ich will die nicht abends nochmal vorgesetzt bekommen. Aber ich habe mich auch nicht getraut, die wegzuschmeißen. Hast du das gemacht? Hast du die weggeschmissen heimlich?
Nee. Habe ich mich auch nicht getraut. Nee, vor allem musstest du aber auch vorsichtig sein bei meinem Vater, wenn du zu viele von den Klappstullen gegessen hast. Wenn du dann dachte er... Es hat ihm geschmeckt. Der hat Hunger. Ich mach mal beim nächsten Mal ein paar mehr.
Das ist so ein ewiger Teufelskreis. Was mehr? Du hättest dich niemals richtig verhalten können.
Verschwunden in einem riesen ekelhaften Berg an Klappstuhlen. Naja, auf jeden Fall, meine Mutter bestellt diesen Rollmops. Mein Vater, der Geizknochen, lässt sich bezahlt den.
Vor allem Rollmops, ganz kurz. Es könnte ja auch sein, war deine Mutter in der Zeit, als sie schwanger war, auch noch Alkoholikerin? Weil ich glaube, Rollmops ist auch so ein typisches Antikateressen.
Ja? Mhm. Nee, Alkoholikerin war sie während der Schwangerschaft nicht, soweit ich weiß. Ich frage sie mal. Nein, war sie nicht. Frag sie mal. Sie kann sich nicht erinnern, meinte sie. Ja, und meine Mutter hat den Rollmops bestellt, mein Vater saß neben ihr, zähneknirschend. Und dann hat sie an dem Rollmops gerochen und gemerkt, oh Gott, irgendwie ist hier doch ganz nach was anderem. Sie kann den jetzt nicht essen. So wie das ja dann manchmal ist. Ne? Wenn man schwanger ist, hat man dann auf einmal wieder Appetit auf was anderes. Und mein Vater hat einfach diesen Rollmops genommen und ihr in den Mund gestopft, so wie er war, und hat gesagt, wo ist denn jetzt?
Was?
Ja, krass.
Nein.
Doch, hat er gemacht.
Das hast du doch geträumt.
Nein, meine Mutter hat es mir erzählt. Es hat keiner geträumt. Er hat das so gemacht.
Nein.
Doch.
Warst du da dabei?
Nein, meine Schwester war in ihrem Bauch, meine ältere. Also war ich nicht dabei.
Du bist das mittlere Kind. Du hättest schon
ja, dabei genau. Wenn meine ältere Schwester bei ihrem Bauch ist, kann ich das garantiert als mittleres Kind nicht erlebt haben.
Ach so, okay. Sorry.
Und dachte mir, was für ein gewalttätiger Move. Hätte ich ihm irgendwie nie zugetraut. Und dann bin ich mal so die ganzen Gewaltakte durchgegangen, die ich so erlebt habe, die mein kleiner Bruder erlebt hat, und dachte so, eigentlich war relativ viel so Ermächtigung in unserer Familie. Ne? Die hat mir von einer anderen Situation erzählt. Da waren wir am Steg und mein Vater meinte irgendwie, ich müsste mich ans Wasser gewöhnen. Und er hat mich an einem Bein gepackt und ich habe geheult. Und er hat mich extra so richtig nah an die Wasseroberfläche gehalten und immer wieder hochgezogen, nah ran, hoch. Nein. Und er meinte, dass ich meine Angst verliere vor dem Wasser.
Was war denn da bei euch los, ey?
Keine Ahnung, ey. Ich glaube, dadurch, dass wir in so einer patriarchalen Struktur aufgewachsen sind, und das hat mir meine Mutter ja auch erklärt bei den Zeugen Jehovas, war es, der Mann hat das Sagen und sagt an, was so die Familie zu tun hat, war es so Gott gegeben, dass alle auf den Vater hören. Und das Problem ist natürlich, wenn alle auf jemanden hören, der so ein bisschen Gewaltthema hat, dass das nicht so richtig kontrolliert wird und nicht richtig in die Bahn gelenkt wird, sondern natürlich, der kann dann frei walten und schalten. Und ich kann dir sagen, dass ich, bis ich 16 war, immer so einen Respekt hatte vor meinem Vater, dass wenn er ausklingt, dass es da ganz schnell anders sein kann. So dass ich dachte, willst du dich nicht mit dem anlegen? Weil ich nicht seine Grenzen kannte, weil ich schon oft genug gesehen habe, dass er die Grenzen bei anderen überschritten ist. So dass ich wusste, das kann richtig gewalttätig werden. Und klar weiß ich, in welcher Gegend er groß geworden ist, in so einer Hochhaussiedlung in Berlin, und dass es da ein bisschen härter zuging und dass da viel über Gewalt geregelt wurde. Aber ich hatte tatsächlich auf einer bestimmten Ebene Angst vor meinem Vater.
Wenn ich das so höre, hätte dein Vater auch wunderbar Rapper werden können.
Wahrscheinlich, ne? Wenn er nicht auf einem Ort taub wäre, der Taube. MC Taub.
Und ich stelle mir diesen Berliner Slang bei ihm auch eigentlich ganz cool vor, wenn er dann irgendwelche Rap-Battles von sich gibt. Wenn er so ein Rap-Battle verloren hätte, dann hätte er es mit den Fäusten geregelt danach. Keiner hätte mehr sich getraut, gegen ihn anzutreten. Der beste MC Deutschlands.
Es gab eine andere Situation. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war mein Bruder am Feuer. Wir haben ein Feuer zusammen gemacht draußen im Garten. Und meine Mutter war da. Die ganze Familie war eigentlich da. Und wir saßen so ein bisschen zusammen, haben gequatscht. Das war schon ein bisschen später. Und mein kleiner Bruder hat halt an seinem Handy gedaddelt, ne? Wie das so Leute machen, die gerade in die Pubertät kommen. Und mein Vater meinte so, ey, pack mal bitte das Handy weg. Beim zweiten Mal war er schon ein bisschen so, du packst jetzt das Handy weg. Beim dritten Mal ist er rübergegangen, hat das Handy genommen und ins Feuer geschmissen.
Nein.
Doch. Also er hat das Feuer so aufs Holz geschlagen und dann so weggedonnert in Richtung Feuer. Also wirklich, das einfach komplett zerstört war. Und dann hat mein kleiner Bruder sich das natürlich nicht gefallen lassen und ist dann so aufgestanden und wurde so ein bisschen aufmüpfig.
Ja.
Und ich habe genau gemerkt, die Situation ist richtig kurz vorm Eskalieren. Und ich bin extra aufgestanden. Und ich glaube, mein Vater hat es gemerkt, dass ich schon hinter ihm stehe. Weil ich hätte ihn dann von hinten fixiert und zu Boden gebracht, wenn das eskaliert wäre. Weil mein Bruder hat ja keine Chance gegen ihn.
Natürlich nicht.
Und ich dachte mir so, alter Schwede, was geht ab?
Hat dein Bruder dann das Handy von seinem Vater in das Feuer geschmissen?
Nee, das hätte er sich nicht getraut.
Wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen.
Merkwürdig, oder? Wenn man sich so nicht unter Kontrolle hat und so austickt.
Ja, sehr, sehr seltsam auf jeden Fall.
Ey, ich denke mir auch total merkwürdig. Und ich habe von dieser Energie auf jeden Fall was abbekommen.
Ja.
Und ich war auch der Energie ganz schön ausgeliefert, weil ich erinnere mich ziemlich genau, als ich in Amerika war und dann auch da sehr, sehr viel Sport gemacht habe. Ich habe ja schon vor Amerika im Verein gerungen. Und dann habe ich da auf einem höheren Leistungsniveau gerungen und halt Kampfsport gemacht und ganz viel Fitness und wurde einfach körperlich zu einer anderen Person innerhalb dieses Jahres. Ne?
Mhm.
Wir hatten nach diesem Amerika-Aufenthalt nochmal eine Situation, wo es so ein bisschen brenzlig wurde. Und ich habe ganz genau gemerkt, und da war dann für immer unser Konflikt eigentlich begraben, dass wenn er jetzt die Grenze überschreiten würde, würde es einen Kampf geben, der so asozial wird, dass man sich's nicht verzeihen kann mehr. Ne? Es gibt ja so Sachen, ja, die kannst du dir einfach nicht mehr verzeihen. Also unter Geschwistern ist immer noch mal was anderes, wenn man sich da bis aufs Blut prügelt. Aber unter Vater und Sohn, Mutter und Tochter kriegt das gleich so einen Geschmack von, hier muss eine Kamera raufgehalten werden und irgendwie noch eine Metaebene eingesprochen werden von irgendeiner ernsten Männerstimme und dann muss es in so einer Spiegel-TV-Reportage gezeigt werden. Und diese Situation gab es und ab dem Punkt hatte ich auch keine Angst mehr vor ihm.
Ja klar, natürlich nicht, weil du ihm dann sonst auch überlegen warst einfach.
Genau, ich wusste, dass er auf jeden Fall bestimmte Grenzen bei mir nicht mehr überschreiten wird, weil er weiß, dass es ein Echo gibt.
Ja.
Auch wenn es ein unausgesprochenes Gesetz ist, dass es das Echo eigentlich nicht geben sollte und auch nicht geben wird, ziemlich sicher.
Ja.
Aber es ist so, wie wenn du weißt, hinter dem Zaun wartet ein Hund, der beißt dich. Und wenn du darüber gehst, dann beißt der Hund dich. Also du kannst ja freundlich mit dem Hund reden, aber wenn du über den Zaun rübergehst, dann wirst du gebissen.
Dann ist vorbei. Ist es denn so, dass du, hast du heute noch Angst vor deinem Vater?
Nee. Nein.
Hat er Angst vor dir?
Auf gar keinen Fall. Also warum sollte er von mir Angst haben? Ich bin ja nicht so, dass ich ihm in irgendeiner Weise körperlich drohe oder so Ausraster kriege. Also sowas sieht er ja gar nicht von mir. Ich muss ihn mal fragen, ob er körperlich Angst vor mir hat. Ich glaube nicht. Nein, das Thema ist längst gegessen. Er würde ja nie irgendwie mich auf so eine Art und Weise angehen.
Ja.
Außerdem würde ich ihn ja auch nie verletzen oder so. Das ist ja mein Vater. Oder würdest du deinen Vater irgendwie zu Boden ringen?
Ich dachte gerade, auf dem Festival oder vor dem Festival gab es so einen Moment, wo du gerungen hast mit jemandem, aber es war nicht dein Vater, es war
ein Bundeswehrsoldat, by the way.
Nein.
Doch.
Ich bin im Bundeswehr.
Doch, doch.
Wirklich, ja?
Ja, ja. Der war auch im Kader.
Oh, das wusste ich gar nicht. Respekt, ja. Du hast ja sogar gewonnen, denn ich dachte, das wäre irgend so ein Schlaffo, der so ein bisschen ringt.
Ja, war ziemlich wehrhaft.
Ja, das habe ich gesehen und du warst sehr bissig.
Ja, ey, das ist so ein ganz ekliger Ehrgeiz, der sich da entwickelt. Komm, wir machen ein bisschen locker. 1% mehr, noch 1% mehr. Oh Gott, noch 1% mehr. Und irgendwann merkt man so richtig so, ey, wenn man jetzt zu viel macht, eskaliert das so richtig eklig. Und dann muss man sich zurücknehmen. Nee, ich würde das nicht machen bei meinem Vater. Und ich fand es trotzdem so spannend, für mich selber festzustellen, dass es doch ganz schön brutal teilweise war in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Und ich dachte so zu mir selber, auf der einen Seite war mein Vater immer ein sicherer Ankerpunkt, aber auf der anderen Seite gab es so bestimmte Sachen, wo ich dachte so, ey, hier überschreitest du lieber keine Grenzen, sonst weißt du nicht, wie die Reaktion ist.
Sonst kriege ich noch einen Rollmops in den Mund gedrückt.
Genau. Und ich möchte nie, dass meine Tochter irgendwie so eine Atmosphäre erfährt.
Ja, gerade auch was so körperliche Stärke und, naja, Übergriffigkeit ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ich merke das ja schon und ich frage mich auch, wenn es sich dann irgendwann verändert. Wenn ich mit meinem Sohn tobe, der das ja auch krass einfordert, genauso wie meine Tochter, die hat letztens übrigens irgendwie einen Kuchen von ihrer Oma geschenkt bekommen, den ich auch immer ganz lecker finde. Und da meinte sie, nein, das ist mein Kuchen. Und wenn du ein Stück davon haben willst, musst du eine Woche lang mit mir toben und ich darf mir aussuchen, wann, wie und wo. Und ich so, hey, Moment mal, das ist Erpressung. Und sie meinte nur, ja, dann weißt du mal, wie es ist. Und trotzdem im Zuge dessen, dieses Tobens, was passiert eigentlich ab dem Moment, wo dieser Switch eintritt. Also erstmal kann es natürlich vorher enden. Das muss ja nicht heißen, dass wir irgendwie bis er 18 ist weiter toben. Aber ich weiß auch, dass ich bei meinem Vater, der auch sehr sportlich war, ob es Tennis war, Squash, aber auch wenn wir so gerangelt haben, irgendwann den Punkt gab, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt stärker als du. Und dann hat es auch schlagartig geendet. Und genauso war es auch bei meinem Bruder. Da gab es auch so einen Punkt, wo ich ja als großer Bruder immer stärker war als er. Und dann gab es so einen Punkt, hui, was ist denn hier passiert? Wir sind auf einmal auf einem Level. Wenn ich nicht sogar Gefahr laufe, jetzt in so einem Gerangel zu verlieren. Und dann habe ich schlagartig aufgehört, weil ich dachte, ich gehe hier lieber als Sieger vom Feld, bevor ich mir die Blöße geben muss. Und genauso ist es so auch, jetzt mache ich mir schon Gedanken, was es in einem auslöst, wenn auf einmal der eigene Sohn stärker wird oder körperlich einem überlegen ist und man sich dessen auch bewusst wird, dass man nicht mehr, ja, dass man auch in einen anderen Lebensabschnitt kommt, wo die eigenen Kinder erwachsener sind auf der rein physischen Kraftebene. Was ich ja wahrscheinlich nur mit meinem Sohn erleben werde. Ich glaube nicht, dass deine Tochter dich irgendwann körperlich übermannen können wird.
Also ab einem bestimmten Alter bestimmt, aber jetzt noch nicht.
Naja, gut, irgendwann, ja, vielleicht dann.
Es ist auch richtig krass, wenn das nicht passiert, dass du irgendwann stärker wirst als dein Vater. Mein einer guter Kumpel, der hatte wirklich so einen richtig krassen Despot als Vater. Wirklich den gewalttätigsten Vater, den du dir vorstellen kannst. Du hast am Tisch gelacht bei denen und du hast sofort eine sitzen gehabt, aber so richtig so bam. Also ich nicht, aber er. Ne? Das ist auch nicht passiert, wenn ich dabei war. Aber immer, wenn ich ins Haus gekommen bin.
Also war es eine Lüge.
Ja, das ist nie passiert.
Dein Freund hatte ich eigentlich immer nur angelogen.
Er hat mir das nie erzählt. Er hat mir das irgendwann als erwachsener Mann erzählt, dass das in seinem Haus so war. Ja,
ach so, okay. Was ihn nicht freispricht von der Lüge, die er dir die ganze Zeit erzählt.
Das ist eine Lüge. Ich kenne den doch, das ist der beste Mensch der Welt. Auf den lasse ich nichts kommen.
Ja, genau. Batsch. Und dann sitzt die Schelle hinterher.
Ich weiß, warum du eine gewischt gekriegt hast, wegen solcher Lügen. Bam. Und wo die herkommt, gibt's da mehr. Nee, also wirklich der härteste Despot, den man sich vorstellen kann. Und auch so richtig psychopathisch, der Geschichten erzählt, um einen zu zermürben. Und ich weiß noch, wie ich früher immer ins Haus gekommen bin und dachte, was ist hier für eine komische Atmosphäre? Kennst du das, wenn du in Häuser kommst und du spürst sofort so die Energie von dem ganzen Umfeld, in das du kommst?
Mhm, klar. Ich habe es oft erlebt, als ich noch in der Jugendhilfe gearbeitet habe, hatte ich sehr viele Momente, wo ich Jugendliche aus ihrer Heimat oder ihrem Haus abholen musste oder ihrer Wohnung. Und da gab es auch ein ganz komisches Gefühl, was sich da bereit gemacht hat jedes Mal. Man hat das nicht nur gespürt, sondern hat es meist auch gerochen. Aber es war trotzdem diese Atmosphäre, die war in dem Setting unbeschreiblich zermürbend und hat mich auch immer sehr traurig gestimmt, dass ich, wenn ich mir vorgestellt habe, okay, krass, hier hat jemand auch wirklich gelebt als Kind und als vielleicht auch Jugendlicher und das als sein Zuhause beschrieben. Also allein, dass ich in den Flur komme und der Boden irgendwie mit so einem Laminat belegt war und dass es mehr aufgerissen war und weniger Laminat war als dieses Beton darunter. Allein dadurch konnte ich mir schon ein Bild machen, obwohl ich das nicht sehen wollte, wie die anderen Zimmer ausgesehen haben. Und dass jemand in so einer Wohnung lebt und sagt, hey, hier fühle ich mich zu Hause, das ist meine Wohnung. Ja, ist eine ganz besondere Atmosphäre, die da auf einen zukommt.
Ja, ich meine, so eine Wohnung kenne ich auch, ne, wo du die Tür aufmachst und erstmal vorher draußen Luft holst, bevor du reingehst. So. Und jetzt rein. Und versuchst nicht mehr einzuatmen. Und meistens riechst du ja so eine Wohnung schon im ganzen Hausflur, ne? Wenn du so hochgehst, so, hier wohnt eine Katzenbesitzerin.
Exakt.
Nein, Quatsch. Nichts gegen Katzenbesitzerin. Katzen sind sehr, sehr reinliche Tiere, by the way. Nein, aber wo es schon so ein bisschen strenger riecht. Das war aber ein Haus, das war eine Millionenvilla. Das war wirklich ein fettes Haus, fette Autos, Rasenmähertrecker, Weinkeller, Sauna. Es war wirklich so ein Haus an der Hanglage. Es war wirklich ein krasses Haus. Es war nichts äußerlich dem Ganzen anzumerken. Es war wirklich alles perfekt. Richtig schöner Garten. Da hatte jemand nicht nur Geld, sondern auch Geschmack. Und trotzdem bist du da reingekommen und dachtest, es ist so, als ob jemand sofort mehrere Betonplatten auf dich abgelegt hat. Und du dachtest so, Alter, was geht hier ab in dem Haus? Ich habe das Gefühl, dass das irgend so ein Instinkt sein muss, der ohne Sprache funktioniert, der was ist, was übergeblieben ist, was wir vor ganz langer Zeit gebraucht haben, um uns in Situationen zurechtzufinden. Und da wir die Sprache so ausgeformt haben und da wir unsere Augen so viel benutzen, funktioniert dieser Instinkt, den wir alle haben, gar nicht mehr so gut, aber er ist trotzdem noch da.
Ja.
Und ich merke doch, dass ich, als ich gehört habe, was der alles mit meinem Freund gemacht hat, dass ich so richtige Gewaltfantasien in mir habe. Also, dass ich denke so, boah, ey, wir fahren bei dem Typen vorbei und holen ihn aus seinem Haus raus.
Auch jetzt immer noch, obwohl es schon lange vorbei ist.
Da ist was in mir, wo ich denke, so dem ist so viel Leid widerfahren. Und ich weiß natürlich auf einer Vernunftebene, und ich würde es auch niemals machen, dass das überhaupt nichts bringt. Ne? Dass das genau den gleichen Zirkel wieder anspurt, dass er wahrscheinlich, der Vater selber, Gewalterfahrung hatte. Aber trotzdem gibt es in mir sowas, wo ich denke so, okay, Freundchen, da bist du 500.000 Mal zu weit gekommen. Ab die Post. Irgendwie schäme ich mich auch dafür und denke mir so, das kann doch nicht sein, ey, du bist so ein reflektierter Mensch. Und trotzdem kommt das auch manchmal mehr auf, dass ich denke so, Alter, was hast du getan da? Das wirst du büßen.
Wie alt ist der Vater mittlerweile? Was würdest du schätzen? Oder weißt du das sogar?
Also ist ein Riesenkerl. Der ist so 2 Meter und wiegt so bestimmt 105 Kilo. Ist ein richtig breiter Typ gewesen. Also wusste, so mit 16, 17 hätte man den richtig gut erwischen müssen, dass man eine Chance gehabt hat. Also du hättest wirklich den richtig gut erwischen müssen. Weil wenn jemand so groß und schwer ist, ist es hart in einem Kampf. Jetzt ist er ein bisschen 60, keine Ahnung. Also mittlerweile. Aber
wenn er so groß war und auch immer noch ist und Sport gemacht hat über die Jahre, ist er wahrscheinlich immer noch eine Erscheinung.
Ja, ist noch eine Erscheinung, aber Alter killt dich einfach. Also es ist auch.
Was ist das Wort?
Alter tötet. Bäume töten und liebe ich ja immer diese Schilder. Also, Alter, Bäume töten nicht, Bäume stehen da einfach nur. Wenn man dagegen donnert mit dem Auto, das killt einen. Bäume töten schnell. Das ist so ziemlich das dämlichste Plakat, was jemals aufgehängt wurde. Ja. Naja, du, das ist jetzt auch nicht mehr so ein ganz präsentes Ding in mir, aber ich habe schon manchmal so, dass ich denke so, boah, ey, was da so für eine Energie in mir hochkommt, die spüre ich dann einfach kurz und dann denke ich so, ist auch wieder gut.
Ja.
Aber wir haben es immer genutzt, ne? Wenn der Typ nicht zu Hause war, haben wir alles von ihm benutzt, so, wir haben seinen Rasenmähertrecker in den Graben gefahren und alles, dann mussten wir natürlich wieder herrichten, wenn er wiedergekommen ist, dass er es nicht merkt, dass wir einfach sein ganzes Haus geschändet haben, Lagerfeuer gemacht, Kamin angemacht, die Sauna benutzt, also wirklich, wir haben gelebt wie die Könige, immer wenn er nicht da war, war es so, als ob so ein dunkler Schatten das Haus verlässt und wir haben uns so richtig gegönnt, das ist so, als ob du in einen Wellnesspalast einbrichst und einfach alles machst, das. Seine Weine getrunken, wo wir wussten, die sucht er nicht, die so verstaubten hinten, das waren dann zufälligerweise, wie wir Jahre später herausgefunden hatten, als er in Wut entdeckt hatte, dass seine teuersten Weine weggetrunken wurden. Wir dachten, das wird er nie merken, aber er hat es irgendwann gemerkt, aber wir haben einfach so alles, wir haben uns so wahnsinnig frei gefühlt. Und
dein Freund hatte keine Angst davor, dass das irgendwann mal zurückschlägt? Also ich meine, wenn der Vater so am Tisch reagiert, wie reagiert er dann im Nachhinein auf diese ganzen Aktionen, die er heimlich gemacht hat, wo er nicht da war? Also habt ihr wirklich geglaubt, er würde das niemals checken?
Ich glaube, manchmal ist der Drang nach Freiheit so viel größer als die Angst vor den Konsequenzen. Wir haben dann auch nicht so drüber nachgedacht. Wir sind ohne Führerschein einfach Auto gefahren. Da denkst du ja auch nicht, ja, aber wenn mich jetzt die Polizei erwischt oder ich mache einen Unfall, dann kann ich meinen Führerschein später machen und dann komme ich nicht in den Genuss, mit 18 Autos zu fahren. Du denkst dir so, fuck it, hier ist ein geiles Auto, wir haben Bock, den Wagen zu fahren und durch die Gegend zu donnern, wir machen das einfach.
Ja.
Du denkst ja nicht so krass darüber nach, das ist einfach, du holst den Autoschlüssel, merkst dir, wie die Reifen stehen, fährst den Wagen aus der Garage, drückst aufs Gas und bist weg. Und du lebst so krass in dem Moment dann, weil natürlich auch immer die Angst dabei ist, dass irgendwas passieren könnte. Und denkst auch, alle beobachten dich, wenn du so als 15-Jähriger Auto fährst. Aber wenn du so eine richtig fette Karre fährst, beobachtet dich keiner, weil keiner kommt auf die Idee, dass du keinen Führerschein haben könntest. Die denken halt, oh Mann, der hat reiche Eltern. Ja. Aber nicht, du hast keinen Führerschein und fährst das Auto.
Und du bist auf jeden Fall alt genug zum Autofahren.
Ein anderer Kumpel von mir, die hatten ein Restaurant und die Gäste haben ziemlich häufig ihre Autoschlüssel in den Jacken gelassen an der Garderobe. Und was die gemacht haben, während die Leute essen waren, haben die einfach die Autos benutzt, wenn das geile Karren waren, und sind so eine Stunde mit denen weg gewesen, weil die sind ja immer eine Stunde mindestens im Restaurant, haben das Auto bewegt und dann haben sie später den Schlüssel wieder reingemacht.
Geil.
Ja, aber ey, du kannst dir nicht vorstellen, wie frei sich das angefühlt hat.
Na doch. Doch, kann ich mir schon vorstellen.
Dass er unterdrückt wurde und damit auch ich, weil ich irgendwie das mitgefühlt habe und mit dabei war. Ich habe es ja nie so mitgekriegt, ne? Auch diese körperliche Gewalt, aber ich habe es gespürt. Genau das wiederum haben wir uns an Freiheit gegönnt, wenn er nicht da war. Und das war mega geil, mega, mega geil. Das Leben lebt von Kontrasten. Max, ich habe noch eine Mail mitgebracht. Ich musste kurz an dich denken.
Ich bin gespannt.
Und ihr könnt uns natürlich schreiben unter beste@bestefreundin.de, unsere Erwachsenen-Podcast, und das ist ja die Elternversion. Also, falls ihr nicht Vater oder Mutter seid, bitte ich euch, diesen Podcast sofort zu verlassen. Hören irgendwie ganz, ganz viele Menschen, die keine Kinder haben. Wer weiß warum. Aber irgendwie beschäftigt man sich ja auch mit seiner eigenen Kindheit so viel. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass man in die eigene Kindheit ganz gut abtauchen kann in diesem Podcast. Und dann viele, viele rote Fäden findet, warum man heute der Mensch ist, der man ist.
Ja.
Und die Überschrift von der Hörermail lautet: Von Nina kommt sie, und sie schreibt: Mein Freund ist mir zu passiv.
Meine Frau, die anonym schreibt, meinst du?
Ja. Hallo ihr beiden, mein Name ist Nina und ich bin 23 Jahre alt und seit bald 2 Jahren mit meinem Freund zusammen. Er ist auch 23. Am Anfang unseres Kennenlernens war er sehr initiativ. Er hat mich immer angeschrieben und wollte mich sehen, hat mir Komplimente gemacht, mich abgeholt, Datevorschläge gemacht und die ersten Schritte. Bei unserem 3. Date hat er mich gefragt, ob ich mit ihm zusammen sein will und ich habe ja gesagt, weil ich ihn total toll fand. Obwohl ich etwas skeptisch war und auf den Haken gewartet habe, weil es mir fast schon zu gut erschien. Der Haken kam zum Glück nie so wirklich. Nach 3 Monaten wurden wir ungeplant, aber nicht ungewollt schwanger und unser Sohn ist jetzt 8.
Bis hierhin hätte es wirklich meine Freundin sein können, weil wir nach dem 3. Date, ich weiß nicht mehr, ob ich sie gefragt habe, ob wir zusammen sein wollen, aber ich habe das nach dem 3. Date einfach vorausgesetzt.
Hatte ich auch schon mal vorausgesetzt, bis ich dann irgendwie schallend ausgelacht wurde. Was? Das war ja noch nicht mal eine Affäre. Ich dachte, wir wären zusammen.
Du Stümper.
Mit dir doch nicht. Was fällt dir ein? Naja, nach 3 Monaten wurden wir ungeplant, aber nicht ungewollt schwanger und unser Sohn ist jetzt 8 Monate alt. Jetzt bin ich Mama, aber irgendwie leider nicht nur für unseren Sohn. Wir sind aufgrund der Schwangerschaft nach 5 Monaten Beziehung zusammengezogen und seitdem bin ich zu Hause und er geht zu seiner Ausbildung. Hey, ein Teil davon bist du, nämlich diese schnelle Zusammenkommen und der Rest davon bin ich, nach 3 Monaten irgendwie ungeplant Eltern und dann nach kurzer Zeit zusammengezogen, nur dass ich dann nicht zu meiner Ausbildung gegangen bin, aber okay.
Hier wurde ChatGPT mit Informationen aus unserem Podcast gefüttert und da gab es dann diese Mail draus.
Mach ein Twitter aus Max und Jakob. Ja, genau. Okay, es geht weiter. Ich schmeiße den Haushalt und mache die Care-Arbeit, trage den Großteil des Mental Loads und mein Freund verhält sich wie ein Teenager. Ich hatte gehofft, dass er als Vater endlich in seine Verantwortung kommt und sich nicht mehr nur um sich selbst kümmert, wie am Anfang der Beziehung, als er sich noch bemüht hatte. Konkret sieht das so aus. Er fragt nie, wie es mir geht oder wie mein Tag war. Er sieht nicht, was im Haushalt gemacht werden muss. Ich muss ihn darum bitten oder es selber machen. Er gibt sich keine Mühe mehr, vergisst wichtige Termine und Jahrestage etc. Hört mir nicht richtig zu, denkt hauptsächlich an sich selbst, will abends entweder arbeiten oder Sex haben und tut aber auch nichts, um mich in Stimmung zu bringen, außer mich befummeln, was mich definitiv nicht in Stimmung bringt.
Das könnte wirklich ich sein.
Bist du so ein Fummler, der so ein bisschen fummelt und dann denkt, das ist Vorspiel?
Kein Kommentar.
Ich möchte gerne mal dein Vorspiel erleben. Machst du so ein bisschen Dirty Talk oder bleibst du beim Fummeln?
Nein, manchmal gibt es auch Vorspiel.
Ja, okay, wie sieht es aus?
Viel Küssen, viel Liebkosungen.
Liebkosungen, das ist ein Wort, was ich hasse. Wie sehen Liebkosungen aus?
Also streicheln, küssen, zärtlich küssen, intensiver küssen. Eine Massage darf auch darunter fallen, aber das ist erst am Ende die Massage. Okay. Die ist, ja, meine Massage ist nicht deine Massage. Meine Massage ist eigentlich die Sex-Einleiter. Massage.
Also die Eileitermassage.
Nein, das wollte ich nicht, genau.
Wir gehen zurück zu Nina und sie sagt, in mir staut sich immer mehr Wut an. Ich fühle mich alleingelassen und für selbstverständlich genommen. Wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, er versteht mich auch und will gerne etwas ändern, gibt sich dann 2 Tage Mühe, dann ist wieder alles wie vorher. Was kann ich tun? Ich habe versucht, es anzusprechen, circa 10 Mal im Laufe des letzten Jahres. Ich habe versucht, es ihm vorzuleben. Ich habe versucht, gar nichts mehr zu machen, damit er gespiegelt bekommt, wie er sich verhält. Ich habe ihn angefleht, dass ich ihn brauche als verlässlichen, verantwortungsbewussten, proaktiven Teil unserer Familie. Und bisher hat nichts geholfen. Ich habe keine Lust mehr, so weiterzumachen, vor allem, da ich mich bald selbstständig machen möchte und dann auch arbeiten werde, möchte mich aber auch nicht trennen, weil ich ihn sehr liebe. Was denkt ihr, kann ich tun, um ihm zu helfen, in seiner Verantwortung anzukommen und mehr an andere Menschen zu denken? Ich freue mich auf Ratschläge aus anderen Perspektiven. Eure Nina.
Also es könnte, wie gesagt, wirklich meine Frau sein.
Ja.
Halt nicht so krass, aber es gab auf jeden Fall eine Phase, wo ich vieles für selbstverständlich genommen habe. So, ja, es läuft doch alles super, jeder macht hier so seins. Ich kann mich um meine Interessen und meine Hobbys kümmern. Sie hat den ganzen Mental Load, ich mache so meinen Kram. Und ich glaube, das erste Wichtige, was du schaffen müsstest, ist es ihm zu vermitteln, was eigentlich in dir vorgeht. Also ich hatte ein sehr langes und ein sehr intensives Gespräch auch mit meiner Frau an einem bestimmten Punkt, wo sie mir das auch nochmal alles auf eine sehr simple Art und Weise erklärt hat, wie sie sich fühlt, was eigentlich in ihr vorgeht, was eigentlich auch bei ihr im Alltag passiert. Und ich habe erst dann auch wirklich gemerkt, was da noch für ein Riesenberg an Aufgaben oder generell auch an Belastung dahinter ist, dessen ich mir vorher gar nicht bewusst war. Weil so im Alltag und über die Jahre schleichen sich einfach so Systeme ein und so Arten und Weisen, wie man miteinander umgeht und jeder hat so das Gefühl zu seinen Aufgaben, jeder macht so sein Ding und man sieht den anderen gar nicht mehr so, wie man ihn vielleicht auch am Anfang gesehen hat oder wie ihn vielleicht auch sehen müsste. Und dieses Gespräch hat zumindest bei mir dann irgendwann so einen Aha-Moment ausgelöst, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss da auch einfach wieder mehr bewusster drauf achten und mich auch wieder ein bisschen mehr einbringen in viele Bereiche. Und das heißt nicht nur in den Alltag oder irgendwie Sachen wie Spülmaschine ausräumen oder sowas übernehmen, sondern auch wirklich mit ehrlichem Interesse auf seinen Partner zugehen und ihn auch wirklich nicht nur so platonisch angehen und fragen, hey, wie war dein Tag, sondern auch authentisches Interesse. Ich wollte gerade authentisches Interesse heucheln, sondern auch wirklich authentisches Interesse zeigen. Und dadurch kann dann mehr passieren. Mir hat es sehr geholfen, dass meine Frau sich mich wirklich mit mir hingesetzt hat und gesagt hat, hey, so geht es gerade nicht weiter, wir müssen reden. Und ich glaube, das kann auch bei euch helfen, dass zumindest bei ihm die Möglichkeit besteht, dass er sich dem gegenüber öffnet.
Ja, hat sie ja schon gemacht, hat sie geschrieben, hat nicht geholfen. Was jetzt?
Ja, aber was ich so ein bisschen vermisst habe, es hörte sich so alles so nebenbei an. Also es war so, ja, ich habe schon mal versucht, ihn zu ignorieren, hat nichts gebracht. Ich habe ihm das mal gesagt, hat nichts gebracht. Und dieses Sagen, ich interpretiere natürlich da jetzt ganz viel rein, aber das kenne ich auch. Also es gibt so irgendwie mal am Abend oder so, hey, weißt du, genau, so ein Meckern oder weißt du eigentlich, was ich hier alles tue oder kriegst du überhaupt mit? Das sind alles so Sachen, die so durchrauschen und gar nicht so richtig ernst genommen werden. Und ich glaube, so ein wirklich ernsthaftes, hey, wir müssen uns hinsetzen und vielleicht auch ein Setting schaffen, wo die Kinder nicht da sind, wo man sich auf sich selbst besinnen kann, also gegenseitig als Partner und Partnerin. Das brauchst erstmal überhaupt zu gucken, ob man dann die nächsten Schritte, die vielleicht jetzt dann noch kommen werden oder die ich anfügen würde, überhaupt einleiten kann.
Ja, reden ist immer so das eine, finde ich, was total wichtig ist in der Partnerschaft. Aber was machst du, wenn dein Partner einfach überhaupt nicht zuhört, da gar kein Ohr für hat und so in seinem Jum ist, dass er denkt, naja, die läuft eh nicht weg, läuft alles so weiter und ich bin hier am längeren Hebel, brauche ich mich auch nicht verbiegen, alles gut.
Also ich glaube, dass sie ihn ignoriert hat und ihm das Gefühl gegeben hat, hey, ich brauche dich nicht, das war dann nicht scharf genug oder nicht hart genug. Also entweder war sie dann nicht ausdauernd genug oder hat das auch nicht nochmal klar genug definiert und gesagt, hey, mach du gern deinen Kram, aber ich organisiere ab hier jetzt alles alleine, ich kümmere mich allein um die Kinder, ich mache denen die Wochenplanung ohne dich. Die Schwierigkeit ist, in dem Moment, wo du sozusagen diesen Schritt einleitest und ihn damit konfrontierst, hey, wir brauchen dich hier nicht, und er darauf entsprechend gar nicht anspringt, wäre dann der nächste Schritt, und das ist die Gefahr dahinter, dann sich wirklich zu überlegen, passen wir als Paar noch zusammen? Also wenn das gar nichts in ihm auslöst, glaube ich, ist dann der Zeitpunkt erreicht, wo man sich wirklich fragen muss, hey, entweder holen wir uns Hilfe von außen und versuchen das in der Paartherapie aufzuschlüsseln, oder ich muss mit ihm ein klares Trennungsgespräch führen und ihm sagen, so geht's nicht weiter.
Ja, er wird ziemlich sicher spüren, Nina, dass du ihn liebst und dass du bei ihm bleibst, um jeden Preis. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade in seinem Kopf aktuell sein. Dass er sagt, ja, die blöfft nur, die macht eh nichts und ich kann hier weiter meinen Schuh durchziehen. Ich habe mich so geparkt in meinem gemütlichen Leben und die Nina macht ja alles, die kümmert sich ums Kind. Oh, ist auch alles so bequem, ehrlich gesagt. Oh, gut, ey, ich bin eh so platt von meiner Ausbildung. Oh Gott, ich hau mich erstmal auf die Couch. Genau dieser Rhythmus wird wahrscheinlich bei euch zu Hause getrommelt und du trommelst ihn mit, indem du ihm nicht ganz klar deine Grenzen aufzeigst und ihm das wirklich deutlich machst. Weil manche Leute sind wirklich taub, bevor man wirklich ganz, ganz deutlich anfängt zu reden. Was du auf jeden Fall probieren kannst, dich mit ihm in Ruhe hinzusetzen und nicht nebenbei, nicht so, wenn er reinkommt, gerade gestresst ist oder wenn irgendwas ist, so nebenbei mal so eine Spitze reinschieben, sondern wirklich, hey, heute Abend um 19 Uhr möchte ich gerne mit dir reden. Oder, wenn das nicht möglich ist, schlag mir gerne einen Alternativtermin vor. Wir haben was Wichtiges zu besprechen. Und dann wird er natürlich sich gleich wundern, was ist los, was gibt es zu besprechen. Sag da am besten noch nichts, weil das kann sich ruhig mal ein bisschen aufbauen, die Spannung. Und er kann sich ein bisschen darüber Gedanken machen, weil das regt ihn natürlich zum Reflektieren an, wenn er sich dann fragt, hey, was ist denn los? Und wenn er dann die Auflösung hat, dann ist die Fallhöhe, die für ihn kreiert wurde, ein bisschen größer. Nämlich, hey, wow, das scheint ihr wirklich wichtig zu sein, sonst hätte sie sich nicht dafür Zeit genommen. Also es ist auch immer das Setting, was ihr euch kreiert, um über so etwas zu sprechen. Und je besser du das wählst, desto größer auch die Nachricht, die von dir dort ankommen kann. Das andere ist, sowas zu sagen bei jemandem, der ein bisschen schlusrig ist, bringt meistens nicht so viel. Ich habe ja genau so einen Partner an der Seite in der Firma und bei Max mache ich das so. Nein, Quatsch, Spaß, Nina. Aber was total gut ist, ist mit wirklichen, konkreten Sachen zu arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass du mich mehr unterstützt im Haushalt. Da schwimmt der.
Klar.
Der muss da wirklich, glaube ich, ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Was heißt das für dich konkret? Ich möchte, dass du zweimal am Nachmittag unseren Sohn hast und ich mache was anderes. Zweimal, ja. Von 15 bis 18 Uhr. Welche Tage passen dir da am besten? Das eine, da führen wir jetzt Liste drüber. Und ich möchte, dass du folgende Aufgaben im Haushalt übernimmst. Wir können reden, welche Aufgaben anstehen. Und dann können wir darüber diskutieren, wer was macht. Und lass uns einfach gucken, was du machen möchtest. Manchmal gibt es ja auch so Sachen, ne? Manche kochen total gerne, der andere geht gerne einkaufen. Der eine saugt gerne, der andere gießt gerne die Pflanzen. Dass ihr wirklich eine Liste macht mit ganz konkreten To-Dos und dass man sich dann da einträgt und dass es da auch nicht wirklich so Spielraum gibt, so, ah, okay, ja, ja, habe ich ja gemacht, sondern nee, da ist kein Haken hinter und ich habe es auch nicht gesehen, wurde nicht gemacht. Ich glaube, ihr müsst konkreter werden miteinander. Und was Max auch schon gesagt hat, wenn ihr euch Hilfe von außen holt, kann das manchmal sehr, sehr gut sein, weil manche sind so in ihrem Jum drin, dass sie nicht mehr die Sachen annehmen können, die aus der engen Partnerschaft kommen, sondern die brauchen manchmal so ein bisschen einen kleinen Reflexionsschubser von außen. Mhm. Und da kann eine Begleitung sehr, sehr dienlich sein. Aber ich glaube dir, dass es total ermüdend ist.
Ja, den Aspekt, den du gerade gesagt hast, mit denen, dass sie sich ganz konkret überlegen soll, was er machen soll und sie überlegen dann gemeinsam oder sie diktiert ihm auf, hey, die und die Sachen übernimmst du jetzt, dann und dann nimmst du deinen Sohn, hier und hier spülst du die Spülmaschine aus. Sowas Ähnliches hatte ich mit meiner Frau auch, dass ich sie gebeten habe, hey, gut, ich würde mich gern wieder mehr einbringen, dann sag mir doch konkret, was ich machen soll. Und dann hatte sie so natürlich entsprechend darauf reagiert und meinte, nein, genau das möchte ich nicht. Ich will ja nicht auch noch für dich mitdenken müssen, was du zu übernehmen hast. Ich glaube, den Wunsch, der hier gerade im Raum steht, ist, dass der Partner sich von sich aus wieder mehr einbringt. Natürlich kann man so ein Gespräch einmal führen. Ich wünsche mir ganz konkret das und das und das. Aber ich glaube, ganz wichtig ist dabei noch zu sagen, aber ich möchte auch, dass du eigenständig und eigenverantwortlich dir Dinge in unserem Alltag schnappst oder auch mit unseren Kindern gemeinsam oder auch in unserer Partnerschaft und proaktiv dann auf mich zukommst und sagst, hey, das und das würde ich übernehmen.
Ja.
Weil es besteht nämlich so ein bisschen die Gefahr, dass er sich dann wieder zurücklegt und sagt, okay, bitte diktiere mir auf, was ich zu tun habe. Ich kümmere mich dann darum und der Mental Load wird dadurch eigentlich nicht geringer, sondern nur noch höher.
Ja, so meinte ich es auch nicht. Ich meinte eher zusammensetzen und gemeinsam entscheiden, wie kann man das aufteilen. Ne? Und manchmal braucht der andere so ein bisschen mehr Schubser als der sowieso schon organisierter ist. Und dass er auch die Verantwortung für seine Sachen übernimmt, ne? Das nicht heißt so, du trägst mir jeden Montag auf, was ich in der Woche zu tun habe, du bist ja nicht seine Mama. Genau da wären wir in diesem Mutter-Kind-Szenario. Aber ja, in dem Moment, wo ihr gemeinsam entscheidet, ist er auch anders motiviert, weil er sich auch eine Aufgabe ausgesucht hat, als wenn du sagst, das ist zu tun und wenn nicht, bin ich böse mit dir. Weil sonst geratet ihr in eine wirklich merkwürdige Dynamik, die nichts mehr mit Partnerschaft zu tun hat.
Ja.
Und beschreib ihm auch wirklich, wie es dir geht damit, ne? Also, was macht das mit dir? Wie geht's dir emotional, wenn das so passiert? Also halt das nicht hinterm Berg, es ist nicht alles okay und es ist schon alles gut oder so, sondern sag ihm wirklich, was es mit dir macht, dass es auch für dich eine Form von Wertschätzung ist, dass deine Zeit wertvoll ist, dass er das anerkennt, dass du sehr viel dazu beiträgst und nicht nur die Sachen markieren, die du nicht so positiv findest, sondern versuch auch ein paar Sachen zu finden, die dir gut gefallen, die er macht, wo du denkst, wow, das berührt dich, wenn er sich zum Beispiel liebevoll um sein Kind kümmert, wenn er dich mal in den Arm nimmt, nennen auch solche Sachen, weil sonst legt man ganz schnell den Fokus sehr, sehr stark nur auf das Negative und es ist immer dienlich, wenn man über Veränderungen spricht, auch aus der Kraft zu sprechen, also auch das Positive anzusprechen.
Ja.
Nina, viel Erfolg auf deinem Weg, viel Kraft vor allem für diesen Veränderungsprozess, der bei euch ansteht und ich hoffe, dein Freund zieht da mit. Vielen Dank für deine Mail in jedem Fall. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben unter beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden und ihr könnt uns bewerten, natürlich im Internet, bei Apple Podcast, bei Spotify und bei Apple Podcast und Spotify macht ihr das auch sehr, sehr fleißig. Hier ein Sternenfischgeruch in der Hose. Wie eklig seid ihr denn, dass ihr euer Geschlechtsteil als Lachs bezeichnet? Widerlich. Eine halbe Folge gehört, dann war mir übel. Der Titel eures Podcasts ist eine riesige Lüge. Ja, wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Wir können dir ja gar nicht mehr danken, du hörst ja nicht mehr zu. Aber ganz oft hören wir, ich höre euch nie wieder und dann antworten die darauf, wenn wir so eine Bewertung vorgelesen haben. Und dann denke ich mir, wie kann das sein? Du hörst uns doch gar nicht mehr.
Tja.
Also, habt einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend. Vielleicht auch eine gute Nacht. Bis dahin.
Wir wünschen euch was.
Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True-Crime-Podcast Mord auf Ex.
Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat.
Die Liebe. Krasse Geschichten, die wirklich passiert sind. Bonnie und Clyde zum Beispiel.
Cleopatra und Caesar.
Oder Diana und Charles.
Oder halt Camilla.
Liebe gibt's bei True Love aber auch nicht nur im klassischen Sinne. Es geht auch um Familie, um die Liebe zum Beruf oder sich selbst oder Freundschaft.
Am besten sind ja auch die Filme, wo dann am Ende steht, nach einer wahren Begebenheit. Mhm. Das sind so Geschichten, die kannst du dir eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja.
Und das gibt's jetzt eben als Podcast. Und das Ganze heißt True Love.
Ja, der Name sagt es eigentlich schon, aus True Crime wird True Love. Krasse Geschichten, Plot-Twists und verrückte Protagonisten. Es ist also in anderen Worten ein Podcast für alle, die True Crime hassen, aber auch für alle, die True Crime lieben. Macht euch bereit für ein neues Podcast-Genre, True Love. Oh, ich kann es gar nicht abwarten, euch die Geschichte zu erzählen von zum Beispiel dem Jungen, der nach seiner Mutter gesucht hat. Jahrelang, auch wenn ich wahrscheinlich dabei heulen werde.
Oder die Geschichte von Sissy. Also der Film ist nichts dagegen.
Ab dem 20. Oktober, überall wo es Podcasts gibt, True Love. Echte Geschichten, wahre Liebe.
Voller Werbespruch, oder?
Ja, aber es ist ja auch schön. Der Podcast macht ja glücklich.
Ja, deswegen jetzt am besten direkt abonnieren.